So, jetzt aber auch ein herzliches Hallo von mir. Ich bin Tine Schark, ich habe Theologie studiert und arbeite jetzt hier in dem BSH. Das ist die mysteriöse Abkürzung, die Sven ja eben schon genannt hat. BSH, das steht für Bodeschwing Studienhaus und das ist ein Haus, wo Theologiestudenten arbeiten in der Schwanallee. Kommt gerne alle mal vorbei und lernt es kennen. Ich freue mich, dass ich jetzt hier stehen darf und predigen darf, wobei ich zugeben muss, dass ich vor 3 Tagen am Dienstag, als Guido bei mir angerufen hat und gefragt hat, ob ich nun spontan einspringe, weil der Christian leider krank geworden ist, da war meine erste Reaktion: Ach du meine Güte. Das war der erste Satz, den ich rausbrachte, als Guido mich anrief. Und damit war ich, ohne es zu wissen, gedanklich schon direkt bei dem Thema, um das es heute Abend geht. Ach du meine Güte. Denn wir sind ja gerade in dieser Themenreihe, die Charakterschule Gottes, und da sind wir bei dem Punkt Güte angekommen. Es geht also heute Abend genau um meine Güte, um deine Güte und um die Güte Gottes. Güte, das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein altbackenes Wort. Das kommt außer in der Bibel eigentlich nirgendwo mehr so richtig vor, außer eben in diesen Redewendungen. Ach du meine Güte, ach du liebe Güte, ach du große Güte. Vielleicht sagt ihr sowas auch manchmal, ganz unbewusst. Als ich darüber nachgedacht habe, wann man diesen Satz eigentlich sagt, ist mir aufgefallen, dass die Settings eigentlich gar nicht so ganz positiv sind, in denen man diesen Satz sagt. Also bei mir vor 2 Tagen am Telefon, da war es Ausdruck von Überraschung und vielleicht auch so ein bisschen von Herausforderung, Überforderung. Das ist jetzt noch nicht ganz so negativ, aber vielleicht kennt ihr den Satz von euch oder von anderen auch in diesem Ton. Meine Güte, jetzt reicht's aber. Was meinen wir, wenn wir diesen Satz so sagen? Eigentlich ist es ein richtig fieser Satz, weil wir uns damit total selbst überführen. Der Satz macht deutlich, mit unserer Güte ist es nicht weit her. Mit unserer Güte ist es früher oder später zu Ende, meistens früher als später. Aber mal im Ernst, was ist Güte denn jetzt eigentlich? Unter diesen ganzen anderen Dingen, die wir in diesem Label Charakterschule Gottes schon behandelt haben, Friede, Liebe und die Dinge, die da noch kommen, Großzügigkeit und so, da kann man sich zumindest auf Anhieb mal so ein bisschen was Konkretes vorstellen. Aber bei Güte finde ich das persönlich eher schwierig. Was unterscheidet Güte eigentlich von Geduld, von Großzügigkeit, von Sanftmut? Und apropos Charakterschmiede, hat sich eigentlich jemand von euch schon mal vorgenommen, so, ab heute werde ich mal gütiger? Geduldiger, ja. Liebevoller, ja. Aber gütiger, nimmt man sich das wirklich vor? Und was ist eigentlich das Gegenteil von Güte? Vielleicht tauscht ihr euch einfach mal ganz kurz 2 Minuten mit eurem Nachbarn aus. Dann könnt ihr den auch gleich kennenlernen, falls ihr den noch nicht kennt. Was ist eigentlich Güte? Was ist, wo begegnet euch das? Was ist das Gegenteil von Güte? Kommt doch mal 2 Minuten darüber ins Gespräch. Also, falls ihr gerade... Ich sehe, ihr seid noch angeregt im Gespräch. Falls ihr gerade wirklich über die Frage nachgedacht habt, die ich euch gestellt habe und euch solche Dinge wie Güterzug oder so im Kopf rumgefahren sind, dann habt ihr wahrscheinlich festgestellt, dass das gar nicht so leicht ist, dieses Wort zu definieren. Und um diesem Wort noch mal ein bisschen genauer auf die Spur zu kommen, lese ich euch jetzt noch einmal den Bibelvers vor, um den es die ganze Serie lang in dieser Charakterschule Gottes geht. Und dieser Vers steht im Galaterbrief. Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Galatien geschrieben hat. Und wenn wir Glück haben, dann taucht der Vers auch gleich hier auf. Ich lese schon mal vor, hört einfach gut zu. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und der biblische Begriff, der hier verwendet wird für das Wort Güte, also Paulus schreibt diesen Brief ursprünglich in Griechisch, der kommt nur an 3 anderen Stellen in der Bibel noch vor. Ist also ganz selten. Und ich verspreche euch, wenn ich mit meiner Predigt am Ende bin, dann werdet ihr alle diese 3 Verse hier sehen, falls die PowerPoint funktioniert. Ein Klick weiter müsstest du machen, dann dürfte eigentlich das kommen. Aber die Tatsache, dass dieser Begriff nur so wenig in der Bibel vorkommt, also dieses spezielle griechische Wort, und dass es sogar im säkularen Griechisch, also außerhalb der Bibel, gar nicht vorkommt, zeigt an, dass es irgendwie sich um eine Sache handeln muss, die tatsächlich speziell für die Nachfolger Christi bestimmt ist. Und wenn man dann diesen Begriff definieren will, Güte, dann steckt da drin im Deutschen genauso wie im Griechischen auch das Wort gut. Man könnte also auch Gutheit sagen oder Rechtschaffenheit. Es geht also um eine Haltung, die stets nach dem Willen Gottes fragt und die dem Bösen im eigenen und im fremden Leben widersteht. Und es geht darum, für den anderen Gutes zu wollen. Das ist eigentlich erstmal das, was ihr euch merken könnt. Güte heißt für den anderen Gutes wollen. Güte, das ist handelnde Liebe. Das ist mehr als oberflächliche, punktuelle Freundlichkeit. Und das klingt erstmal ein bisschen anstrengend, oder? Und es klingt nach einer Eigenschaft, die in unserer Gesellschaft heute eigentlich ziemlich unpassend geworden ist. Güte, das ist in unserer Ellbogengesellschaft irgendwie nicht nur veraltet, sondern eigentlich sogar gefährlich. Wer Karriere machen will, der kann sich Güte nicht leisten. Und da kommen einem vielleicht Gedanken in den Kopf nach dem Motto, man kann sich doch nicht alles gefallen lassen. Man muss doch nicht immer nur den untersten Weg gehen. Man muss sich doch auch mal durchsetzen. Man muss doch mal auf den Tisch schlagen. Man muss doch auch mal was sagen dürfen. So ein lasches und profilloses Gutmenschentum, das will doch keiner. Also ist Güte vielleicht gar nicht so ein attraktives Gut? Hinter diesen Anfragen, die ich selber ganz gut kenne, steckt ein tiefer Zweifel. Hinter diesen Anfragen steckt ein Misstrauen, die Vermutung oder die Angst, dass wir, wenn wir nach diesem biblischen, nach diesem göttlichen Prinzip leben, dass wir dann nicht zu lebenstüchtigen, frohen, geistlichen Menschen werden, sondern zu stummen, langweiligen, nett lächelnden Ja-Sagern. Aber mit dieser Anfrage strafen wir das Wort Gottes Lügen. Gottes Charakterschmiede hat das Ziel, uns zu großartigen geistlichen Persönlichkeiten heranwachsen zu lassen. Und Menschen, die wirklich im Sinne Jesu leben, werden keine Weichlinge oder Feiglinge, sondern sind Menschen, die das Zeug zu Glaubenshelden haben. Und diese Sehnsucht, die da eben im Trailer vorgekommen ist, die kennen vermutlich einige von uns. Ein Glaubensheld sein, ein Held sein. Lassen wir uns also nicht von unserer Angst oder von den ersten Assoziationen zu diesem Thema oder von dem, was die Gesellschaft so über Güte denkt, täuschen. Bei Gott sehen wir, dass Güte etwas ganz anderes ist. Dass es da nicht irgendwie um ein humanistisches, sittliches Ideal von dem Guten geht oder so. Die Bibel denkt an dieser Stelle ganz anders. Und sie malt uns auf jeder ihrer Seiten einen Gott vor Augen, der Ursprung alles Guten ist. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Und weil Gott gut ist, will und tut er ausschließlich Gutes für uns. Und andersrum auch, alles, was Gott schafft und tut, ist gut, weil Gott gut ist. Als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, da sagte er nach jedem Tag, den er abschloss, siehe, es war sehr gut. Unser allmächtiger Gott ist der Inbegriff des Guten, er ist der Inbegriff der Güte. Und darum, davon bin ich ganz fest überzeugt, können wir von niemand anderem besser lernen, was Güte heißt, als von ihm. Jesus erzählt mal ein Gleichnis, das ziemlich viel von dem verdeutlicht, was Güte eigentlich beinhaltet. Das Gleichnis von den Weinbergarbeitern, wer es nachlesen will, das steht im Matthäus-Evangelium im 20. Kapitel. Jesus erzählt da die Geschichte von einem Gutsherrn, der früh morgens aufsteht und Arbeiter für seinen Weinberg anstellt. Und jedem bietet er einen Silbergroschen Lohn an. Und am Mittag und am Nachmittag und sogar am frühen Abend geht er dann immer nochmal auf den Marktplatz und findet immer mehr Leute, die auch für ihn arbeiten. So, dass es sogar am Ende welche gab, die nur eine Stunde lang für ihn gearbeitet haben. Und am Abend, da erhalten alle den gleichen versprochenen Lohn. Ein Silbergroschen, wie der Gutsherr vorher zugesagt hatte. Und das gefiel den Arbeitern natürlich überhaupt nicht. Vor allem denen nicht, die viel länger in der Hitze geschuftet hatten. Ist ja auch irgendwie logisch, eigentlich hätten sie viel mehr verdient. Und so beschwert sich einer dieser Arbeiter bei seinem Arbeitgeber. Und dieser Arbeitgeber, der als Bild für Gott steht, gibt eine Antwort, die ich euch vorlese, aus der Neues Leben Übersetzung. Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du nicht mit mir dich auf einen Silbergroschen geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn nicht mit dem, was mir gehört, tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Hui, das fordert heraus. Ich finde, drei Dinge können wir an diesem Gleichnis lernen, was Güte ist. Oder bestimmt noch viel mehr als drei, aber ich sage euch jetzt mal die drei, die mir wichtig geworden sind. Und schon, dass ihr es jetzt wisst, der erste Punkt ist mit Abstand der längste. Also keine Sorge. Das erste, was wir an diesem Gleichnis über Güte sehen, ist das Verhältnis von Güte und Gerechtigkeit. Diese Art von Güte, die der Weinbergbesitzer da walten lässt, die provoziert. Die piekst mich, die stört unser Empfinden von Gerechtigkeit. Das ist doch ungerecht, ruft es in mir. Das ist ungerecht, dass da jeder gleich viel Geld bekommt, obwohl die doch alle unterschiedlich lang gearbeitet haben. Und vielleicht oder wahrscheinlich sogar hätte ich mich auch beschwert. Wo kommt man denn mit dieser Art von Güte hin? Womöglich kommen dann demnächst die ganze Belegschaft erst ab 17 Uhr, um ein bisschen zu arbeiten. Und dann wären wir ganz schnell bei der Einführung einer 5- oder 6-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Ganz attraktiv für viele von uns, aber wahrscheinlich relativ bald der Bankrott dieses Betriebs. Typisch christlich kann man da sagen. Keine Ahnung von irgendwelchen wirtschaftlichen Dingen, aber Hauptsache sich mal als Gutmensch geoutet. Die Arbeiter, die schon morgens angefangen haben, sind nach dieser Erfahrung, die sie da gemacht haben, vermutlich davon überzeugt, Leistung lohnt sich nicht. Und darüber sind sie verständlicherweise verärgert, weil sie haben geleistet den ganzen Tag und sie brauchen keine Güte, sondern sie kommen mit Gerechtigkeit eigentlich ganz gut aus. Und so werden diese Begriffe gegeneinander ausgespielt, Güte und Gerechtigkeit. Sie sehen nur, was die anderen nicht geleistet haben und trotzdem bekommen haben. Und sie sehen scheel drein, so übersetzt Luther diese Stelle, wo es steht, neidisch blicken sie auf das. Da sagt Luther, sie schauen scheel drein, weil der Weinbergbesitzer so gütig ist. Scheel drein sind, das ist auch wieder so ein altbackenes Wort wie Güte. Das ist ein Ausdruck, den Luther erst geprägt hat und der eigentlich ja heute schon wieder aus unserer Sprache verschwunden ist. Scheel, das hat erkennbar was mit schielen zu bedeuten und heißt so viel wie krumm oder schief und dann im übertragenen Sinne missgünstig, neidisch. Sehen wir nicht gelegentlich auch scheel, neidisch drein, wenn andere Menschen um uns herum unverdiente Güte erfahren? Aber woher kommt eigentlich dieser Neid? Denn im Grunde hatte ja jeder im Gleichnis genau das bekommen, was er erwartet hatte. Jeder hatte diesen einen Groschen ausgemacht. Ich glaube, dass da zwei ganz unterschiedliche Verständnisse von Gerechtigkeit zum Ausdruck kommen. Und das eine drückt sich aus in dem Satz, es soll niemandem schlechter gehen als mir. Und das andere Gerechtigkeitsverständnis drückt sich aus in dem Satz, es soll niemandem besser gehen als mir. Und zwischen diesen beiden Auffassungen liegen Welten. Sie unterscheiden sich so sehr wie Güte und Missgunst, wie Weitherzigkeit und Neid, wie gütige Gerechtigkeit und gnadenlose Gerechtigkeit. Womit wir übrigens nochmal bei der Frage sind, was ist eigentlich das Gegenteil von Güte? Es soll niemandem besser gehen als mir. Dieses Prinzip von Gerechtigkeit, das hat nichts mit Güte zu tun, sondern ist pure Selbstgerechtigkeit. Güte und Gerechtigkeit, diese Themen tauchen in der Bibel ganz oft im Zusammenhang auf. Aber es geht dabei immer um eine Gerechtigkeit aus Gottes Perspektive. Eine Gerechtigkeit nach dem Prinzip, es soll niemandem schlechter gehen als mir. Eine gütige Gerechtigkeit, die das Wohl des anderen im Blick hat und nicht neidisch, nicht scheel aus der Wäsche schaut, wenn anderen Gutes widerfährt. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mich gefragt, wie man eigentlich scheel drein sieht. Und ich habe mit Überraschung festgestellt, dass ich ganz gut weiß, wie das geht. Ihr könnt das ja vielleicht auch mal ausprobieren, am besten vorm Spiegel. Dann kann man nämlich wirklich wahrnehmen, wie unschön man eigentlich aussieht, wenn man neidisch dreinsieht. Und mit dem Wahrnehmen dieser Lächerlichkeit kann eine ganz heilsame Wirkung einhergehen. Nämlich, wenn man vergleicht, wie Menschen aussehen, die sich an der Güte Gottes wirklich freuen. Und diese Menschen sehen allermeistens beeindruckend schön aus. Das Verhältnis von Güte und Gerechtigkeit ist also das Erste, was mir an diesem Gleichnis klar geworden ist. Und ich schließe diesen ersten Punkt mit dem zweiten Bibelvers unserer Sammlung. Also der zweite Bibelvers, in dem genau dieses Wort im Griechischen auch für Güte steht. Und zwar ist er aus dem Epheserbrief, also auch ein Brief von Paulus. Und da heißt es, denn dieses Licht des Herrn in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Also da haben wir die Begriffe nochmal zusammen. Und außerdem leitet der Vers schon über zum zweiten Punkt, der mir wichtig geworden ist, nämlich dass Güte ganz viel mit Wahrheit zu tun hat. Gütig sein bedeutet also gerade nicht, zu allem Ja und Amen zu sagen. Profilos sein, alles mit sich machen lassen, wie es ja vorhin schon mal kurz Thema war. Der gütige Gott, der lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen wie so ein seniler Opa. Im Gegenteil, weil er der Freund des Guten ist, wendet er sich allerdeutlichst gegen das Böse. Güte ist nicht Nachlässigkeit in Bezug auf Sünde, sondern und kehrt sie nicht unter den Teppich. Der Weinbergbesitzer in diesem Gleichnis, der weist seinen Arbeiter in aller Liebe auf die Eifersucht hin, die in ihm wohnt. Ihr erinnert euch vielleicht an seine Antwort. Der sagt zu ihm, mein Freund, so liebevoll spricht er diesen Arbeiter an, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht, oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Wahre Güte, so wie sie in der Bibel in den Blick kommt, nimmt den anderen, nimmt das Gegenüber also so ernst, schätzt ihn so sehr wert, dass sie mutig und bereit ist, in Liebe auf Schwächen hinzuweisen. So schreibt Paulus, und das ist die dritte Stelle in unserer Sammlung, so schreibt Paulus im Brief an die Römer, ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Geschwister, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Güte wird in diesem Vers also sogar geradezu zur Voraussetzung, um anderen in guter Weise zu ermahnen. Güte macht es möglich, dass wir Wahrheit, auch wenn sie unbequem ist, in Liebe aussprechen und nicht runterschlucken. Und das Letzte, Güte und das Verhältnis zu Demut. Im Gleichnis, das Jesus erzählt, lehrt uns die Güte, dass der Weinbergbesitzer nicht darauf achtet, wer die Güte empfängt, wer sie verdient hat, wer sie dankbar annimmt und ob sie erwidert wird. Güte ist also nicht selektiv. Sich nur gegenüber denen gütig zu verhalten, die auch uns gegenüber gütig sind, das kann ja jeder, so sagt das Jesus einmal. Und auch wenn unser gütiges Verhalten manchmal vielleicht gar nicht wahrgenommen wird, so wird es, so wie das vielleicht bei den letzten Arbeitern im Weinberg der Fall war, die zuletzt gekommen sind. Und auch wenn niemand Danke sagt, Güte rechnet nicht. Güte rechnet nicht, Güte schaut nicht auf das, was sie zurückbekommt. Güte ist nicht logisch. Und sie soll nie nur Reaktion sein auf das gute Verhalten der anderen. Gott behandelt ja uns gerade nicht so, wie wir es verdient haben. Er erwies seine unfassbare Güte in Jesus Christus an uns, noch als wir Sünder waren. Und Güte ist also nie etwas Selbstverständliches. Güte überrascht. Und wie gut ist es, wenn uns aufgeht, dass die Güte Gottes nicht selbstverständlich ist. Denn dann erst kapieren wir, was sie wirklich ist. Sie ist immer wieder neu, jeden Tag neu, ein ganz und gar unverdientes Geschenk Gottes. Reine Gnade. Und diese Art von Güte hat ganz viel mit Demut zu tun. Mit sich zurücknehmen, ohne Lohn dafür zu erwarten. Und manchmal heißt Güte dann tatsächlich, aufs eigene Recht, aufs eigene Ansehen zu verzichten. Also doch alles ganz anstrengend und unangenehm. Ja, zugegeben, manchmal schon, manchmal ist Güte anstrengend und unangenehm. Aber wenn ich auf Jesus Christus schaue, dann habe ich das beste Vorbild für Güte. Und wenn ich auf Jesus Christus schaue, dann sehe ich diese Art von Güte, die mit Gerechtigkeit und Wahrheit und Demut verbunden ist, in Person. Jesus Christus ist nicht nur, bei ihm ist diese Güte nicht nur eine schlummernde Tugend, sondern er ist Güte in Person. Und bei ihm wirkt sich Güte aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Jesu Güte äußert sich in den guten Werken, die er den Mitmenschen gegenüber tut. Anstatt dass er der Ehebrecherin mit Härte begegnet und sie mit dem Gesetz konfrontiert, schaut er ihr ins Herz und vergibt ihr. Anstatt dass er die Kinder fortschickt, nimmt Jesus sie in seine Arme und segnet sie. Und ganz zum Schluss, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, sagt Jesus Christus. Und so macht er Gottes Güte ein für alle Mal am Kreuz für alle sichtbar. Und diese Güte Gottes, die bedeutet tatsächlich unser Heil. Gott allein ist der wahrhaftig, der beständig, der verlässlich Gute. Gottes Güte hat Ewigkeitscharakter. Und das ist ein ziemlich großer Unterschied zu unserer Güte. Denn wir erleben trotz oder vielleicht auch gerade in dieser Charakterschule immer wieder Rückschläge. Aber wir sind damit nicht allein. Auch Paulus kennt solche Rückschläge, von dem haben wir ja jetzt schon manches gehört. Und im Römerbrief schreibt er, immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Ich kenne das ganz gut, diese Entmutigung, weil man es selber einfach nicht hinkriegt. Und an dieser Stelle ist nun zum Schluss nochmal ganz wichtig zu erinnern an den Vers, der da als allererstes an der Wand steht. Da heißt es, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Güte und so weiter. Paulus spricht hier also ganz klar von Güte als Frucht. Und Früchte, die quetscht man ja nicht irgendwie so aus sich heraus, sondern da kommt es darauf an, dass man das Richtige, dass man sich im richtigen Klima aufhält, dass man die richtigen Nährstoffe zu sich nimmt, dass man Licht genießt. So wie das eben bei jedem leckeren Kirschbaum oder was auch immer euer Lieblingsbaum ist, der Fall ist. Und kein Baum muss sich im klassischen Sinne irgendwie anstrengen, um zu wachsen. Aber er muss Sonne und Regen und Wind und Sturm und Frost und Hitze und Schnee und Eis über sich ergehen lassen. Und das bringt ihn nicht um, aber das gehört zum Wachstum dazu. Und auch wir werden, wenn wir uns für das Wirken des Heiligen Geistes mehr öffnen, Zeiten erleben, die uns nicht gefallen. Und oft geht es dabei weniger um ein sich anstrengen, als um ein gewähren lassen. So wie Stürme im Herbst die Bäume auch schütteln. So können wir auch manchmal in unserem Glauben geschüttelt werden. Und immer, immer ist Gott derjenige, der das Wachstum bewirkt. Und die Güte ist dann eine Frucht seines Heiligen Geistes und nicht etwa die Frucht von Tine, die Frucht von Svenja, die Frucht von Philipp oder wie auch immer du heißt. Werke und Taten, das sind alles Dinge, die können befohlen werden. Aber Frucht kann nicht befohlen werden. Frucht wächst, wenn die Pflege stimmt. Und Frucht ist etwas, das von innen heraus wächst. Das ist auch ein wichtiger Unterschied zum Werk. Denn ein Werk, das kann wie von außen an einen herangehängt werden. So wie an so einen Weihnachtsbaum, eine Christbaumkugel. Bisschen soziales Engagement, bisschen Güte, bisschen Spenden. Das sind alles Werke. Und die Werke können besser sein als der Mensch, der sie tut. Aber die Früchte, die Frucht, die ist immer genauso gut wie die Pflanze, die sie trägt. Und eine magere, eine halb verhungerte Pflanze wird keine saftig süßen Früchte hervorbringen. Aber gute Früchte sind ganz, ganz wichtig. Und zwar nicht, damit wir veredelt werden, nicht damit wir so ein besonders toller, kräftiger Baum sind, sondern die Früchte, die ein Baum trägt, die sind doch immer für andere. Andere sollen sehen und an ihnen schmecken, wie gut Gott ist. Und in der Frucht liegt ja dann auch immer der Same für die nächste Frucht. Nicht umsonst sagt Jesus einmal zu seinen Jüngern, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Güte soll wachsen in uns, damit andere an uns sehen, dass Gott gütig ist, dass Gott Gutes will. Und ist das nicht genial zu wissen, dass Gott diese Frucht schon in uns sieht, auch wenn wir uns selbst vielleicht manchmal ganz und gar ungütig vorkommen? Gott hat durch seinen Heiligen Geist diesen Samen für die Frucht Güte in uns hineingelegt. Und so geschieht das Wachsen dieser Frucht wie bei keiner Frucht durch Training oder so, sondern dadurch, dass wir uns dem Heiligen Geist öffnen, ihm Raum geben und alles, was sich da sonst reindrängt, wegschieben. Und wenn wir im Kampf stehen, so wie Paulus das schreibt, dann heißt es mit dem Heiligen Geist auf Tuchfühlung gehen. Dann heißt es zu beten, Heiliger Geist, du bist der, der das jetzt überwinden kann. Du bist der, der Güte in mir groß machen kann. Ich kann es nicht allein. Gott will uns überschütten mit dem Guten, das er für uns bereithält. Das ist ein Satz, den kann man sich gar nicht groß und schön genug aufschreiben. Das ist herrlich und großartig und tröstlich. Und wenn seine Güte uns ausfüllt, dann können wir nicht anders als selber gütig sein. Wenn unsere Wurzeln tief in Gottes Güte verwurzelt sind, dann wird Güte an unserem Baum zu einer großen Frucht werden. Darum mein Tipp zum Schluss. Geh heute Abend nicht nach Hause und nimm dir vor, in den nächsten Tagen und Wochen deine Güte aufzupimpen und dir 7,5 Tricks und Schritte zu überlegen, wie du noch ein bisschen gütiger sein kannst. Sondern geh heute Abend nach Hause und schau ganz neu, schau ganz bewusst auf die unfassbare Fülle der Güte Gottes. Genieß seine Güte, vielleicht jetzt gleich im Lobpreis, wenn wir davon singen, was Gott aus Güte zu uns getan hat. Gerate ins Staunen. Lass dein Herz mit Dankbarkeit über Gottes unendliche Güte füllen. Lass dich neu von seiner gerechten, von seiner wahrhaftigen und von seiner demütigen Güte beschenken. Und du wirst sehen, dass Gottes Güte auf dich abfärbt und als Frucht in dir immer mehr wachsen wird. Das ist die Charakterschmiede Gottes. Steh auf, geh los, lass dich verändern in der Charakterschmiede Gottes. Er ist der Schmied und nicht du. Amen. Halt! Ich habe euch versprochen, dass da 4 Bibelverse stehen. Einer fehlt noch. Der letzte Vers, in dem Güte auftaucht, den lese ich euch jetzt noch vor. Und er ist die perfekte Überleitung zum Gebet, das ich jetzt noch spreche. Da heißt es nämlich, auch wieder im Brief von Paulus, 2. Thessalonicher, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Paulus betet also für die Güte seiner Mitbrüder und Mitschwestern und ich bete jetzt auch noch für uns. Herr, ich danke dir für deine Güte, die wir gar nicht fassen können, die so unfassbar groß ist. Deine Güte, die dich dazu geführt hat, dass du Mensch geworden bist, dass du gelebt hast als einer von uns, dass du dich hast kreuzigen lassen, dass du auferstanden bist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns staunen lässt über deine Güte und über das, was du uns schenkst und das, was du mit uns vorhast. Und ich bitte dich von Herzen, dass du in uns diese Güte, diese Frucht wachsen lässt, weil wir uns bei dir aufhalten, weil du der gute Nährboden dafür bist. Herr, bitte, schenk das immer mehr und mehr. In deinem Namen beten wir. Amen.